Herzlich willkommen zu Das macht deine Hausarzt. Ich bin Giel.
Und ich bin Anna.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärzte im Bergischen Land.
Hallo.
Genau, hallo.
Hallo, hallo. Wie geht es dir?
Ganz gut, ganz gut. Ist auch Wochenende.
Genießt du den letzten Sonnentag, bevor es jetzt eine Woche regnen soll?
Da habe ich noch nichts von gehört, aber ich guck in den Sonnenschein und ich sehe meinen Balkon, der mal wieder auf Vordermann winterfest gemacht werden muss, jetzt im Herbst. Da habe ich mir aber jetzt schon ein bisschen vorgedrückt, wenn ich ehrlich bin.
Ah ja, da kommt der richtige Zeitpunkt noch.
Genau, wenn es regnet scheinbar.
Ja, zum Beispiel.
Und bei dir, alles gut?
Ja, alles gut soweit. Ich freue mich auf meine Fortbildung nächste Woche. Bin wieder unterwegs zur manuellen Medizin und das ist echt schon immer cool, weil man viele neue Kollegen kennenlernt und da sind Kollegen aus ganz vielen Fachrichtungen dann auch immer da. Das heißt, man kann auch da nochmal ein bisschen so hinter die Kulissen blicken und mal ein bisschen hören, was läuft denn bei denen so. Da sind viele Orthopäden zum Beispiel, Neurologen auch teilweise. Und ja, man lernt auch was. Und die Fortbildung ist echt sehr informativ, auch relativ anstrengend, weil die von morgens bis abends wirklich auch geht und man da auch die ganze Zeit quasi anwesend sein muss, geistig und körperlich. Da ist man dann sonntags, wenn man nach Hause kommt, schon auch durch. Aber es lohnt sich.
Das wohlverdiente Wochenende halt, ne?
Ja, das hat man dann halt nicht. Dann kann man montags weiterarbeiten gehen.
Ich kenne das. Ich bin nicht nächste Woche, sondern die Woche danach bin ich in Berlin. Da ist die Delegiertenversammlung, die Herbstdelegiertenversammlung vom Hausarztverein.
Da cool, dann hast du bestimmt auch wieder was zu erzählen danach.
Also ich habe ja eine Delegiertenstimme in Nordrhein, aber nicht im Bundesgebiet so. Mhm. Und deshalb bin ich als Gast da, aber ich finde das immer spannend. Und weil man da auch wirklich die neuesten Sachen mitbekommt und ja, reinstuppern kann, wie es die nächsten Jahre wird und was ja kommen wird.
Ja, wie viele jüngere Kollegen sind da so?
Relativ viel. Also doch klar, es gibt auch die Ältere, aber ich finde, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es ist echt ich gehöre schon zu den Jüngeren, würde ich sagen. Es gibt auch viele junge Mütter, die da beteiligt sind, die kommen dann häufig mit ihren Kindern und es ist immer, also es ist wirklich sehr durchmischt.
Bringen denn auch schon mal Väter ihre Kinder mit?
Ah, gute Frage, das war mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Also wenn einer der Hausärzte, uns zuhört, der auch bei der Delegiertenversammlung ist und seinen Sohn oder seine Tochter dabei hat, sagt mal Hallo.
Ja, ich denke mir mal, warum nicht? Also
ich weiß, dass da ein Ehepaar ist und dann kommen die sind beide Delegierte und dann kommen die häufig zusammen mit ihrem Kind.
Ja, das war also ja sehr cool. Da werden wir ja noch was erfahren von dir.
Genau. So viel da zu unseren erholsamen Wochenenden. Naja, aber es macht ja auch Spaß. Es ist ja mal wieder ein Einblick in neue Sachen und neue Aspekte unseres Jobs.
Ja, genau, das gehört einfach dazu. Das ist schon nicht nur quasi 9-to-5, sondern eben auch ein bisschen mehr. Und man macht das ja auch für sich selbst. Man bildet sich fort. Das ist ja das sogenannte Humankapital. Das ist sehr wertvoll.
Das ist mit das Wichtigste, wo man hinein investieren müsste oder muss, ins Humankapital. Das stimmt.
So. Worum geht es denn diese Woche?
Sollen wir erstmal gucken, ob wir Feedback haben?
Oh ja, stimmt.
Wir hatten nämlich Feedback auf Instagram. Ich bin ja noch relativ frisch auf dem professionellen Instagram-Account. Und mir ist aufgefallen, dass Leute uns geschrieben hatten.
Was sehr cool ist. Wir rufen ja dazu auf, uns auch zu schreiben auf Instagram.
Genau. Und es haben Leute zugehört. Und mir ist das aber erst gar nicht aufgefallen. Ich habe das erst nachher gesehen, dass wenn man mit denen nicht befreundet ist oder die zurückfollowt, dass die Nachrichten dann in Spam-Ordner kommen. Da muss ich jetzt häufiger reingucken. Deshalb, ich habe die nicht extra ignoriert. Ich habe noch geantwortet, aber es dauerte ein bisschen, bis ich das gesehen habe.
Du wusstest ja wenigstens, wie man es findet. Also
aber wir haben ja bei unserer KI-Folge gesehen, dass du da nicht so häufig bist. ist.
Also mich kannst du ruhig durch eine KI ersetzen, die kann definitiv sowas besser als ich.
Nein, aber jetzt nicht mit mir sprechen. Das, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die mit meiner KI spricht über Freundschaftsdinge und sowas. So weit ist es bei mir noch nicht gekommen.
Ja, dann erzähl doch mal, was gab es denn da für Feedback?
Also einmal, eine hatte ganz gefragt, ob wir, wann wir wieder mit in unseren Folgen anfangen würden. Und wie ihr hört, es kommt jetzt wieder wöchentlich. Die Sommerpause ist vorbei.
Heute, wo wir aufnehmen, haben wir auch wieder eine neue Folge in der Pipeline.
Genau. Und dann hatten wir noch von allem eine ganze Menge Empfehlungen zum Thema Terminkoordination und Zeitmanagement. Vielen Dank dafür. Der hatte ein paar Punkte aufgeschrieben zu unserer Terminfolge sozusagen. Und er hatte dann auch Vorschläge gemacht, wie man es vielleicht effektiver machen könnte. Unter anderem ein Vorschlag, eine Vorselektion der Terminanfrage durch die MFAs zu machen, gegebenenfalls erweiternde Zeit je nach Anfrage. Also, dass man für unterschiedliche Themen oder bestimmte Wünsche der Patienten für einen Termin, dass sie unterschiedlich lang dauern. So hatte ich das jetzt verstanden. Und das ist bei uns in der Praxis auch so. Also es gibt für eine Spritze oder eine Impfung 5 Minuten eingeplant, während ein Gespräch 10 Minuten ist. Wenn einer für ein psychisches Gespräch kommt oder 2 Beschwerden angibt, dann kriegen sie auch 15 bis 20 Minuten. Check-up ist auch bei uns 20 bis 30 Minuten. Also es ist auf jeden Fall schon bei uns in der Planung mit drin. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ja.
Machen wir auch. Allerdings ist das halt nicht immer gut möglich, weil ja die Patienten das teilweise auch nicht immer erzählen, worum es geht, und auch nicht immer erzählen, dass es vielleicht länger dauern könnte. Also das ist auch immer so eine Datenschutzfrage.
Genau, das kommt auch noch zu dem Punkt, dass dass gesagt wurde, dass man eventuell eine digitale Anamnese oder eine Triage durch die MFAs machen könnte. Das total, also ich kenne das aus den Niederlanden auch echt so, dass da wirklich eine Triage stattfindet. Allerdings aus der deutschen Perspektive habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass die Patienten sehr zurückhaltend sind mit Erklärungen, weshalb sie einen Termin haben wollen, und wollen das eigentlich nicht so gerne an die MFA erzählen.
Also auf jeden Fall bei Sachen, die denen unangenehm sind. Bei so Standardterminen, da sagen die das auch so, ja, weiß ich nicht, will mein Check-up machen oder so. Aber wenn da jetzt jemand sagt, vorne an der Anmeldung, ja, ich habe da immer so einen Juckreiz am Po, dann ist das ist eher selten, weil den Leuten das unangenehm ist, und das kann man auch vollkommen verstehen.
Ja.
Am Telefon sagen sie es den MFA manchmal, weil da sind sie ja quasi dann auch privat. Aber vorne an der Anmeldung, no way. Und ganz oft ist es auch so, dann kommen Patienten akut in die Praxis und wollen einen Termin machen oder wollen in die Akutsprechstunde, und dann fragen die MFAs, ja, weswegen sind sie denn da? Und dann ist es oft auch so, dass die dann nur so einen kleinen Einblick in ihren Terminwunsch geben, und erst im Sprechzimmer kommt dann am Ende raus, worum es geht. Und da entsteht dann das eigentliche Terminproblem.
Genau. Ja, genau. Und die digitalen Anamnesen, also die KI-Triage, die gibt es auch schon in bestimmten Apps, aber bisher sind die noch nicht so richtig ausgereift. Ich habe das mal für mich selbst probiert, geguckt, ob man das irgendwie integrieren kann, aber bisher sind die noch nicht so richtig gut.
Ja, weil eigentlich ist das ja ganz cool, weil ich glaube, viele Menschen haben weniger Hürden, wenn sie ihr Anliegen aufschreiben und wissen, das sehen dann auch wirklich nur die Menschen, die MFA in dem Fall, ne, die dann die Termine koordinieren, als dass sie vorne am Tresen, wo vielleicht noch 4 andere Patienten mithören, dann erzählen, worum es geht.
Ja, aber die Apps, also wenn einer eine gute App hat, die er empfehlen kann, wir sind auch offen dafür, also ich zumindest, dass man die vielleicht
und die nicht kann. Noch zusätzlich 50 € pro Monat kostet pro Arzt.
Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es muss bezahlbar bleiben. Okay, dann ein weiterer Punkt war DMP, das ist Disease Management Programm. Das ist ein Programm für chronische Erkrankungen wie Diabetes, COPD, Asthma. Darum geht es. Da war mal wurde provokant gefragt, ob es wirklich durch einen Arzt gesehen werden muss. Und auch geschulte MFAs und Physician Assistants können das durchführen, und unsere MFAs machen auch die Voruntersuchung. Aber ganz offiziell zur Abrechnung muss offiziell ein Arzt-Patienten-Kontakt stattfinden.
Ja, so ist es. Ich finde, die DMPs gehen auch meistens relativ schnell, wenn sie stabil sind.
Genau.
Ich finde die aber auch als einen, also ich empfinde sie als eine sinnvolle Sprechzeit, weil man sieht seinen chronisch kranken Patienten zumindest für Diabetes und für COPD einmal im Quartal. Und in vielen Fällen ist es dann doch nochmal so, dass man da nochmal so abklopfen kann, stimmt irgendwas nicht. Na, viele DMP-Patienten haben häufig eine koronare Herzerkrankung und Diabetes. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann in diesen Terminen Schlimmeres verhindern konnte.
Ja, aber ich glaube, in Zukunft wird es schon sein, dass Physician Assistants zum Beispiel diese Untersuchung übernehmen. Das ist ja auch in anderen Ländern schon. Also in Niederlanden habe ich diese DMP nie gemacht. Da gab es eine MFA, die dafür extra Fortbildung gemacht hat, die das jeden Tag 5, 6 DMPler gesehen hat und das dementsprechend auch einfach besser gemacht hat, weil die das jeden Tag x-mal gemacht hat. Und deshalb glaube ich, dass das in Zukunft einfach um zu delegieren und die Zeit der Ärzte zu sparen, nicht zu sparen, aber zu besser zu verteilen.
Bisschen zu verteilen, ja.
Ja.
Weil, also deshalb. So ein bisschen habe ich das schon auch ganz gerne, wenn ich die Leute dann einmal gesehen habe.
Total. Ja, und manchmal quatscht man ja dann auch einfach über andere Sachen noch und baut damit seinen Patienten-Arzt-Kontakt weiter aus.
Ja, und ich glaube auch für die Patienten ist das echt wichtig, dass die in diesen Fällen eine feste Ansprechperson haben oder dass sie halt wissen, entweder ich bin jetzt in einer Doppelpraxis zum Beispiel beim einen oder beim anderen Arzt. Und wenn da jetzt immer jemand anders ist, dann finden die das meistens nicht so gut.
Das stimmt. Okay, dann gab es noch einen letzten Punkt, KI-Transkription des Gesprächs. Ja, da gibt es auch schon KI-Programme, gibt es auch große Anbieter, die das anbieten und wird meiner Meinung nach auch echt die Zukunft sein. Es wird uns extrem viel Zeit ersparen. Zurzeit ist es aber noch so, dass jeder Patient unterschreiben müsste, dass der damit einverstanden ist und man muss sagen, wo der Server steht und okay. Das ist alles noch sehr, sehr weit entfernt.
Ja, so. Cool. Danke für das ausgeprägte Feedback.
Genau, es war sehr spannend. Und dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, ne?
Dann lass uns mal zum Thema kommen. Genau, worum genau. geht's denn heute?
Es geht heute um die Organspende.
Das war dir wichtig, ne?
Ja, doch. Ich finde, das ist ein extrem wichtiges Thema.
Finde ich auch.
Und wir sind ja angehalten, alle 2 Jahre darüber zu reden mit dem Patienten. Und trotzdem merke ich, dass das ein Thema ist, wo viele Menschen sich noch keine Gedanken drüber gemacht haben oder sich nicht Gedanken drüber machen wollen. Deshalb.
In welchen Terminen kommt das bei dir so auf mit der Organspende? Kommen da Patienten extra für in die Praxis, dass die sagen, ich will da mal drüber reden?
Nee, eigentlich nicht. Oft kommt das, wenn wir das, also am meisten spreche ich es an. Beim Check-up-Termin mache ich das meistens und da frage ich auch, ob die Organspender sind. Dann trage ich das auch als Dauerdiagnose ein, aber da kommt auch ganz häufig, nee, entweder sage ich, ich bin zu alt oder ich dachte, ich könnte das nicht mehr oder nee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht oder dieses Klischee, ich will nicht früher abgeschaltet werden und. Und ich dachte deshalb, ist es vielleicht sinnvoll, mal darüber zu reden,
ja,
was es für Spenden gibt und was die Zahlen eigentlich sind und wie es zusammenhängt.
Ja, dann hau doch mal raus.
Also es gibt eigentlich 4 unterschiedliche Arten von Spenden. Und zwar einmal die Todesspende, das ist, glaube ich, die klassische Organspende, wie jeder denkt, oder woran jeder denkt, wenn man über Organspende spricht. Und das ist eigentlich, wenn einer gehirntot ist und dann seine Organe spendet. Dann gibt es aber auch die Lebensspende, das ist eigentlich, wenn man als lebender Mensch ein Organ abgibt, wie zum Beispiel die Niere.
Der Klassiker.
Genau, der Klassiker, weil man hatte 2 von. Da gibt es eine Gewebespende. Das kann die Haut sein zum Beispiel. Und dann gibt man nur einen Teil der Haut ab. Und dann gibt es noch die Stammzellenspende. Und da kann man Stammzellen für jemanden geben, der neue Stammzellen braucht. Bei zum Beispiel akuter Leukämie ist das ein sehr häufiger Fall.
Die ja sehr, sehr positiv konnotiert ist, die Stammzellenspende.
Genau.
Das machen ja viele Menschen auch und machen das auch gerne.
Ja, gestimmt. Ja,
Gibt es Zahlen? Sag uns
es gibt Zahlen. Ja, also ich habe jetzt mal, es gibt eine Website, die verlinken wir dann auch, von Organspende. Das ist eine ganz offizielle Website. Und da waren die letzten Folgen von, letzten Zahlen von 2024. Und am 31.12.2024 brauchten 8.575 Menschen in Deutschland eine Spende.
Eine Organspende.
Genau. Standen über 8.000 Menschen auf der Warteliste. Und ja, 6.400 Menschen ungefähr warten davon auf eine Spendeniere. Also die Spendeniere ist ganz weit oben auf der Wunschliste der Organempfänger. Und im Jahr 24 selbst sind 4.700 Menschen neu auf diese Warteliste hinzugekommen. Das fand ich extrem.
Das ist krass. Steigt das jedes Jahr so? Gab es dazu?
Das habe ich nicht gefunden. Also, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das weiß ich nicht.
Und wie viele Leute haben eine Spende bekommen?
Es gab ungefähr 950 Spenden. Das entspricht 11,4 Spenden auf 1 Million Einwohner. Das ist Deutschland relativ weit unten. Spanien ist der Vorreiter davon. Das sind 43,1 Spender auf 1 Million Einwohner.
Wenn du jetzt eine Niere brauchst und du hast Pech und stehst an Position 5736, dann wirst du sehr wahrscheinlich niemals eine Niere bekommen.
Nee, auch fast 680 Menschen sind 2024 verstorben, die auf der Warteliste standen, weil sie einfach kein Organ bekommen haben. Also deshalb war es mir so wichtig, mal darüber zu sprechen, weil es gibt einfach ganz viele, die auf dieser Liste sind und es nicht bekommen, weil es immer noch so negativ konjunktiert ist. Ich hatte jetzt letztens einen Patient, der war auch eher neutral immer da gegenüber eingestellt und hat dann aber die Hornhaut der Augen bekommen. Er konnte nicht mehr sehen, hat eine ganz, ganz selten Krankheit, keiner wusste genau, was das ist, und hat dann neue Hornhäute bekommen und konnte plötzlich wieder sehen. Und der hat mir gesagt, ihm war das gar nicht bewusst, wie wichtig das ist. Und es hat sein Leben komplett verändert. Und seitdem könnte er alles von ihm haben, so ungefähr.
Und zu mir hat auch mal ein Patient gesagt, ja, ich bin voll für Recycling, ihr könnt alles haben. Ich bin ja eh tot.
Ja, das ist es ja auch so. Man ist eh tot, was soll man da noch mit anfangen? Und ich fand, die Zahlen sind halt extrem eindrucksvoll. Also die zeigen einfach, wie wichtig es ist.
Und das sind ja auch Menschen, die ja Erkrankungen haben, gerade bei den Nierenerkrankungen. Das sind häufig genetische Erkrankungen, die auf jeden Fall unverschuldet entstehen.
Ja.
Das ist nicht so wie bei, ne, viele Patienten denken auch immer noch, ja, die Alkoholiker, die warten dann auf ihre neue Leber. Das ist ein Ausschlusskriterium.
Also man darf dann ganz zeitlang keinen Alkohol getrunken haben, um überhaupt ein Organempfänger zu werden.
Ja,
das ist ganz, ganz wichtig. Das wird auch kontrolliert. Und wenn du wieder trinkst, dann fliegst du von der Liste. Das ist echt, echt sehr streng.
Dann hast du hier noch ein bisschen was zu den Fakten, wer denn überhaupt Organe spenden darf.
Ja, das fand ich auch spannend. Also ab 16 Lebensjahren darf man spenden. Ich dachte mal ab 18, aber scheinbar ist schon ab 16. Und ab 14 Jahren darf man widersprechen. Also ab 14 darf man sagen, nee, man möchte kein Organspender sein. Und ab 16 darf man Organe spenden.
Was verstehe ich jetzt allerdings nicht, weil es gibt doch in Deutschland gar nicht die Opt-out-Regelung.
Was du meinst mit Opt-out ist, dass man sich aktiv
dagegen entscheidet, dass man aktiv sagt, ich will das nicht, und wenn man das nicht macht, dann wird automatisch quasi angenommen, dass du dafür bist. So
das
wie
stimmt.
Bei einer elektronischen Patientenakte.
Das stimmt, aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, man möchte es nicht machen. Das ist, wenn man da seinen Organspendeausweis hat und steht Nein angekreuzt, dann können die Angehörigen auch nicht mehr entscheiden.
Ja, okay.
Wenn du das nicht hast, dann können die Angehörigen entscheiden, ob du ein Organspender wirst oder nicht.
Okay, okay.
Das ist auch das Gleiche, wenn du keinen Organspendeausweis und gern Organspender sein möchtest, aber deine Angehörigen möchten es nicht und du hast keinen Organspendeausweis und die Angehörigen sagen nach deinem Tod, nee, wir wollen das nicht, dann wirst du auch kein Organspender. Deshalb ist es immer so wichtig, überhaupt eine Meinung zu haben. Es ist jetzt egal, ob man ja, also ich fände es natürlich gut, wenn man Organspender ist, aber letztendlich soll jeder selbst entscheiden. Und man sollte einen Organspendeausweis tragen, einfach um zu zeigen, was man selbst möchte.
Das stimmt. Gibt es ein Höchstalter?
Nein, offiziell nicht. Das ist so, dass man dachte ja immer, ach, mit 60 oder 65, dann ist man kein passender Organspender mehr. Aber das ist jetzt überholt, das war früher so. Aber es hat sich so weit geändert, dass die Medizin so verbessert ist, dass man immer auch viel länger noch Organ spenden kann. Und es ist inzwischen so der Gedankengang, dass wenn einer mit 70 eine GFR von 4, dann ist es besser, eine 70-jährige Niere von jemand anderem zu haben, der ein GFR von 50 ist oder hat, anstatt eine Niere mit einem GFR von 4. Und dann ist das vielleicht nicht mehr eine Niere, die man einen 20-Jährigen einpflanzen würde, aber einen anderen 70-Jährigen kann das trotzdem noch die letzten Jahre versüßen.
Versüßen, ja. Kann es auf jeden Fall das Leben retten, sagen wir mal so.
Ja, genau. Die Medizin ist einfach viel besser geworden.
Ja, und das ist ja auch eins der Argumente, dass viele Patienten anbringen, ja, ich bin doch schon viel zu alt, von mir will man doch sowieso nichts mehr haben. Das stimmt halt nicht.
Genau. Und wenn es nur Haut ist oder ein Stück der Leber oder sonst was, das kann echt wirklich Leben retten. Okay, es gibt harte Kriterien, die Ausschlusserkrankungen sind, und das sind zum Beispiel bestimmte Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder HIV und akute Krebserkrankungen, das sind auch Punkte. Aber im Einzelfall wird halt immer geprüft durch den Arzt und die Ärztin, die dann den Patienten untersucht.
Kann man das irgendwo digital hinterlegen?
Ja, es gibt inzwischen ein Online-Register, ein Organspenderegister. Da können wir auch den Link zu verlinken. Aber offiziell gilt immer noch der ganz klassische Organspendeausweis. Den kann man auch in der Praxis bekommen. Also viele Hausarztpraxen haben den. Im Bürgerbüro kann man die auch bekommen.
Oder man bestellt sich die einfach online. Ich glaube, die kriegt man kostenlos zugeschickt.
Ja, auch wir Ärzte können die uns kostenlos zuschicken lassen.
Genau, das kann man auslegen in der Praxis.
Genau. Also wir haben die auch stehen und da werde ich dann öfters drauf angesprochen. Da gesagt, ah, darf ich mir einen mitnehmen? Und dann sage ich, gerne.
Ja, ist das super.
Genau. Wie ist das denn bei dir? Sprichst du die Leute darauf an?
Ja, wir sprechen schon auch drauf an in unseren so Regelterminen wie Check-ups und auch im Rahmen der Patientenverfügung. Ne, wenn Patienten zum Beispiel aktiv über ihre Patientenverfügung sprechen wollen, da ist ja auch der Punkt der Organspende aufgeführt. Und da sprechen wir dann auch oft drüber.
Ja, das, was ich nicht wusste, ist, dass wenn das in der Patientenverfügung steht, ist es ebenwürdig mit dem Organspendeausweis oder mit dem Organspenderegister.
Und dann finde ich immer, das Wichtigste ist, dass man diese Dokumente irgendwo findet. Also ja. Sowohl den Organspendeausweis als auch die Patientenverfügung.
Genau, die Patientenverfügung also vielleicht auch beim Arzt hinterlegen, dann haben wir die auch. Und den Organspendeausweis im Portemonnaie tragen.
Ja, jetzt kommen wir doch mal zu dem Punkt, wo die meisten Menschen kritisch sind. Die haben Angst davor, dass ihnen ihre Organe entnommen werden, obwohl sie eigentlich noch nicht tot sind und vielleicht auch noch leben könnten. Und dass das irgendwie, dass damit wild gehandelt wird, die Organspendemafia aktiv ist. Ja. Gibt es dazu auch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also ganz am Anfang, Organhandel in Deutschland ist verboten. Also das darf man in Deutschland nicht machen.
Deswegen ist das ja auch eine Mafia.
Das stimmt, aber es steht unter Strafe. Es gibt ein Transplantationsgesetz und da ist es ganz deutlich unter Strafe gestellt. Ich weiß ja nicht, wie der Black Market ist in Deutschland, aber ich würde jetzt sagen, ein seriöser Arzt, der approbiert ist, der dürfte das nicht machen, weil sonst
der kann man seine Approbation verlieren. Der macht sich strafbar so. Und genau. Ich denke mal, so die hartnäckigen Verschwörungstheorien, die kann man sowieso nicht widerlegen, weil mit diesen Menschen kann man nicht rational reden.
Nein. Ganz wichtig ist, 2 Fachärzte müssen auch den Hirntod unabhängig voneinander bestätigen und muss bestimmte Kriterien und neurologische Untersuchungen durchführen, um das bestätigen zu können.
Genau.
Und das wichtige Wort ist unabhängig voneinander. Also die dürfen jetzt nicht beide gleichzeitig in einem Raum sein, wenn es stattfindet, sondern es muss hintereinander stattfinden. Das kann auch manchmal Stunden bis Tage dauern, bis das komplett
durchgeht. Was ist Hirntod für jemanden, der es nicht so richtig weiß?
Hirntod ist eigentlich eine schwere Hirnschädigung, die durch zum Beispiel eine Hirnblutung oder ein Hirntumor auftreten kann, wodurch Sauerstoffmangel im Gewebe entsteht und dadurch das Gewebe oder die Funktion des Gehirns langfristig zerstört wird. Der Körper kann eigentlich nur überleben, wenn er an eine Maschine angebunden wird, um weiterhin Luft durch die Lungen zu pumpen und das Herz schlagen zu lassen. Wenn man das abschalten würde, dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist der Mensch tot.
Jetzt mal die Frage für Experten. jetzt sagst du zum Beispiel, Hirntumoren können ja auch einen Hirntod bedingen. Aber ein Tumor wäre ja auch ein Ausschlusskriterium für eine Organspende.
Oh, da habe ich jetzt noch
ist
gar nicht
mehr nachgedacht. Ist der Hirntumor da auch mit inbegriffen? Höchstwahrscheinlich ja, ne?
Es gibt ja auch gutartige Hirntumor, die wachsen und dann so einen Druck aufbauen, dass der Rest des Hirns nicht mehr funktioniert.
Ja.
Der hat dann aber nicht gestreut, weil es ein gutartiger Hirntumor ist, den man nicht operieren konnte. Hast du da eine Idee?
Ich hätte jetzt gesagt, Tumor heißt nein. Also ja. Klar, bei Meningiomen könnte man jetzt überlegen, ob das noch durchgeht. Aber ich glaube, die hauptsächlichen Organspenden kommen von Patienten, die eben einen Hirntod erleiden wegen einer hypoxischen Hirnschädigung. Ja. Also Sauerstoffmangel durch schwerste Unfälle, Blutungen etc. pp.
Der klassische Motorradfahrer eigentlich.
Der ist häufiger mit dabei. So, und jetzt nochmal, um die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen und dem vielleicht auch etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist nicht so, dass Geräte abgestellt werden, nur um Organe zu erhalten. Die werden nicht verkauft und die dürfen auch niemanden aktiv zugewiesen werden.
Ja, es gibt da wirklich ganz strenge Kriterien, Erfolgsaussichten, Dringlichkeit, worauf es ankommt, wer die bekommt. Also. Und auch die Nähe zum Patienten. Also wenn einer nur eine halbe Stunde entfernt ist von dem Organspender und einer 6 Stunden, die haben die gleiche Dringlichkeit und gleiche Erfolgsaussichten, dann ist der eine halbe Stunde entfernt ist, vor allem dran, als der 6 Stunden entfernt ist. Ja. Einfach weil die Chance, dass es funktioniert, höher ist, wenn es eine halbe Stunde dauert, anstatt 6 Stunden, bis das Organ ankommt.
Ja. Also man kann mit seinem eigenen Tod, der sich auch tatsächlich in dem Fall nicht vermeiden lässt, kann man jemand anderem das Leben retten. Und das ist eigentlich das Schöne an der Organspende.
Ja, das kann irgendwie, der Tod kann nochmal Sinn bekommen, meiner Meinung nach.
Dann kommen wir doch mal zur kurzen Take-Home-Message.
Genau.
Das Wichtigste ist der Organspendeausweis. Man kann ihn sich bestellen, man kann ihn sich in der Arztpraxis seines Vertrauens abholen, man kann sich online registrieren als Spender. Und man darf natürlich auch angeben, dass man es nicht möchte. Hauptsache, man hat eine Meinung dazu. Und diese diffusen Ängste verknüpft mit der Organspende, die lassen sich eigentlich sehr gut ausräumen, wenn man sich da seriös informiert. Eine Organspende ist nach dem Tod wirklich nur zulässig, wenn der Organspender eingewilligt hat oder der nächste Angehörige zugestimmt hat. Und ja, der Handel mit Organen in Deutschland ist definitiv verboten und unter Strafe gestellt. Und ich glaube, der schönste Punkt war wirklich, man kann mit seinen Organen das Leben anderer Menschen retten.
Ja, genau. So, das war heute eine ernste Folge. Ein ernstes Thema.
Leben retten ist doch irgendwie auch was Schönes. Und man kann das, ohne in einem medizinischen Beruf tätig zu sein.
Genau, genau. Jeder kann's.
Man muss dafür nur sterben. Das ist nicht so schön.
Oh Gott.
Also, liebe Giel, was war bei dir in den letzten 2 Wochen los? Hast du was zu erzählen?
Ja. Also, ich habe dir ja schon vorhin gesagt, man kann das fast irgendwie die Kategorie, welche Gründe für AUs nennen. Also, ich hatte jetzt letzte Woche ich bin immer noch fassungslos, wenn ich darüber rede. Der hatte am Wochenende irgendwie im Garten gearbeitet und etwas intensiver gearbeitet und hatte sich dabei den Nacken verzogen und letztendlich war es Muskelkater. Kann man jetzt nicht anders beschreiben. Es war ein starker Muskelkater.
Es war Muskelkater gewesen.
Es war einfach Muskelkater. Und er hatte noch nichts gemacht. Er hatte keine Wärme ausprobiert, der hat keine Dehnübung gemacht, der hat keine Schmerzmittel genommen, gar nichts. Und noch ein kleines Side-Story. Ich hatte auch Muskelkater an dem Tag.
Und hast du auch was im Garten gemacht?
Nee, am Balkon. Nein, ich habe Sport gemacht. Ich habe ganz klasse Sport im Fitnessstudio gemacht, aber ich hatte auch Muskelkater. Jedes Aufstehen tat mir weh. Und ich hatte ihm dann den Übung vorgemacht und habe ihm gesagt, ja, die Übung können Sie machen. Und ich habe mir schon in dem Moment gesagt, boah, ich habe auch Muskelkater, ich muss sie vielleicht auch häufiger machen. Und dann dachte ich, okay, ich habe ihm die Tipps gegeben, was er machen soll. Und dann dachte ich, wäre das Gespräch fertig. Und dann fragte er, ob er eine Krankschreibung haben könnte. Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht sein Ernst, ne? Für Muskelkater, na, ich so, ja, aber Sie sind doch nicht krank. Ja, aber er hätte so Muskelkater, er war schon lange nicht mehr krank.
Ach so.
Dann habe ich gesagt, das ist doch kein Argument. Das ist doch kein Argument, ich sitze hier doch auch mit Muskelkater. Habe ich da wirklich mal gesagt, weil ich so fassungslos war. Und jetzt kommt's, Rat mal, wie lange der krankgeschrieben werden wollte.
Ja, mindestens eine Woche.
Ja, genau.
Okay, also da kann man ja schon mal statt mit der Statistik widerlegen, der Muskelkater, der hält sich ja noch nicht mal ab Wochen.
Nee, also ich dachte mir, dass man für den einen Tag, wenn man wirklich extreme Nackenschmerzen hat und dadurch Kopfschmerzen bekommt, okay, einen Tag, okay. Aber eine Woche Muskelkater, also...
Du kannst doch jetzt argumentieren, genauso wie bei den Schönheits-OPs mit der Selbstbeschädigung.
Das habe ich ihm gesagt.
Ja, und wie viele Leute schreibt man im Sommer krank, weil sie am Wochenende die ganze Zeit auf dem Festival gefeiert haben und dann montags Magen-Darm haben?
Ja, okay, aber Magen-Darm, da kannst du wenigstens nicht von der Toilette runter, wenn du echt Magen-Darm hast. Okay, das kann ich noch verstehen.
Oder Sonnenstich.
Das ist nicht
Sonnenstich
richtig.
Ist auch dann
oft. Ja. Aber Muskelkater.
Ja, das ist absolut unnötig, kann man nur sagen.
Ich bin immer noch fassungslos.
Ja, es ist anscheinend ja doch in den Augen mancher Menschen ein absolut rational vernünftiger Grund, sich krank schreiben zu lassen. Also, was mich in den letzten 14 Tagen bewegt hat, ist, es gab eine neue Regelung und es soll eine neue Regelung kommen ab dem 01.01.2026, die Vergütung der Hausärzte regelt. Mhm. Eine Regelung, die etwas regelt, wie immer. Und das, um es mal so grob zu umschreiben, ist das eine Pauschale, die an verschiedene Vorgaben geknüpft ist. Das heißt, die Arztpraxis bekommt für die Patienten mehr oder weniger Geld, je nachdem, wie viele von diesen Vorgaben sie erfüllen. Mhm. Und da habe ich mir mal durchgelesen, was die Kassenärztliche Bundesvereinigung dazu schreibt und war ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert.
Nicht nur du.
Weil das eigentlich allem oder vielem widerspricht, was wir über Jahre versuchen. Also schon alleine die Tatsache, dass man auch abgestaffelt wird, dass man weniger Geld noch bekommt, wenn man viele oder einige dieser Kriterien nicht erfüllt, was ja zum Beispiel kleine Hausarztpraxen auch betreffen kann.
Ja. Also Einzelkämpfer. Also selbst große Praxen kann das betreffen.
Ja, und also ich muss mich da nochmal genau informieren. Und wir haben ja auch gesagt, wir machen dazu dann eine ganz kurze, knackige Sonderfolge.
Ich weiß nicht, ob sie kurz wird, aber knackig wird sie.
Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mich schon auch ein bisschen darüber aufgeregt, dass zum Beispiel als Vorgabe gemacht wird, dass Arztpraxen Termine vor 8 Uhr oder nach 19 Uhr anbieten müssen oder bis 19
Uhr. Oder Mittwoch und Freitag Nachmittag.
Mittwochs und Freitags Nachmittags oder Samstags. Mhm. Wo ich mir dann wirklich gedacht habe, Leute, also ich arbeite doch schon über 40 Stunden in der Woche. Ja. Jetzt soll ich noch mehr Sprechstundenzeit machen, damit ich dann über 50 Stunden arbeiten kann oder wie oder was.
Ja, und vor allem, es ist ja immer noch so ein Kopf, dass man Mittwoch und Freitag mittags irgendwie nichts macht, obwohl man ja da auch selbst arbeitet. Man macht dann Bürokratie, da macht man Hausbesuche. Wann sollen wir die Hausbesuche machen, wenn wir in der Mittagspause das nicht machen, wenn wir es nicht mittwochs und freitags nachmittags machen? Wann sollen wir die Hausbesuche machen?
Ja, und anstelle...
Die auch ein Kriterium ist, um die Pauschale zu bekommen, nur mal so, by the way.
Anstelle, dass man mal versucht, diese gehäuften Kontaktanlässe zu reduzieren. Ne? Wenn ich jetzt noch mehr Sprechstunde mache, ja, von mir aus mache ich den Mittwochnachmittag auch noch Sprechstunde, dann kommt da vielleicht der Patient XY zum 7. Mal in dem Quartal.
Da kriegen wir genau 0 Euro für.
Und da ist keinem geholfen, außer vielleicht dem Patienten, der sich freut, dass er mit jedem Anliegen immer sofort in die Hausarztpraxis gehen kann. Mhm. Aber Vergütung gibt es dafür nicht. Und die gibt es ja jetzt schon nicht ab dem 3. Kontakt.
Ja, das stimmt. Und was mich dabei noch stört, weil das hat mich auch die letzten 2 Wochen auf jeden Fall bewegt, ist, dass viele Ärzte darüber reden, dass das sie entsetzt. Und ich wurde auch auf der Straße von einer Kollegin noch dazu angesprochen. Und trotzdem gibt es wenig Gegenwind von den Ärzten.
Also die Sonderfolge ist in Planung.
Genau.
Es gibt was Neues aus der Hausarztpraxis. Eine Patientengeschichte, die mal wieder zeigt, wie wichtig die Hausärzte sind. Wir hatten einen Patienten, der einen ziemlich fies entzündeten Nagel hatte. Da ist schon, ne, wir haben alles versucht, es wurde halt leider nicht besser. Mhm. Dann haben wir den Patienten damit in die Chirurgie geschickt, mit der Bitte um Versorgung. Die Chirurgen haben sich das angeguckt und haben gesagt, ja, das muss operiert werden. Der Patient bekommt dann einen Termin. Das wurde weitergeleitet an eine zuständige, ein zuständiges Versorgungszentrum, die das machen sollten. Die haben dem Patienten dann einen Termin 2 Monate später gegeben. Der Patient stand dann wieder bei uns in der Praxis und sagte, ja Leute, soll ich damit jetzt 2 Monate warten? Kann das 2 Monate so bleiben? Und das war wirklich ein Zustand, der so nicht bleiben konnte. Was haben wir gemacht am Ende? Wir haben unsere Kontakte aktiviert und ein Kollege, der chirurgisch erfahren ist, gerade was solche Nagelextraktionen betrifft, hat den Patienten in der gleichen Woche in seiner Praxis gesehen, hat das gemacht, sozusagen unentgeltlich. Der konnte auch nicht mehr abrechnen als die Pauschale plus die kleine Chirurgie. Das sind irgendwie was um die 20 Euro insgesamt, genau, um diesen Patienten zeitnah zu versorgen.
Ich mache das manchmal auch. Ich mache dann keine komplette Extraktion, sondern nehme Teil des Zehennagels weg.
Ja, ich habe das bislang noch nicht so oft gemacht. Ansonsten hätte ich das auch selber gemacht. Aber in dem Fall habe ich mir dann gedacht, da holst du lieber noch mal jemanden dazu, der es da gemacht hat.
Ja, ja.
Ich war sehr dankbar, dass der Kollege da so schnell bereit war, weil der hat selber die Sprechstunde voll.
Ja, klar, und ich meine, auch er wird nicht vergütet. Und wenn wir das vergütet bekommen, ich glaube, viel mehr Hausärzte würden es machen, wenn sie sich das noch mal angearbeitet haben. Aber es wird halt einfach nicht vergütet.
Ja, und ich, ja, das habe ich einfach tatsächlich auch nicht so verstanden, wie es sein kann, dass diese Terminvereinbarung so schief gegangen ist. Ich vermute mal, dass da auf dem Wege von der Ambulanz, wo der Patient gesehen worden ist, zur Praxis, die dann die OP machen sollte, die Information verloren gegangen ist, dass das doch relativ akut ist. Aber der Patient meinte dann auch so, ja, er hat das denen aber auch nochmal gesagt dort. Und ja, das hat aber scheinbar trotzdem nichts gebracht. Und wir haben diese Praxis auch nicht erreichen können.
Das zeigt einfach, wie wichtig es ist, ein gutes eigenes Netzwerk von Kollegen zu haben, die einen aushelfen können.
Ja. Und wie wichtig die Hausärzte sind in unserem System.
Genau. Auch Hausärzte können sowas.
Ja,
okay.
Können das ganz gut.
Genau. Und dann sage ich, würden jetzt einfach mal die Folge, die schon wieder länger geworden ist, als man dachte, beenden. Und bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannehausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram. Da dauert die Antwort ein bisschen länger, aber auch da gucken wir irgendwann mal rein. Sagen wir.
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.